Ich glaube, KI wird definitiv zum Standard werden und es wird vermutlich im nächsten Jahr kein Smartphone mehr geben, was ohne KI-Funktionen kommt.
Übermorgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Ist es bei euch Zeit für ein neues Smartphone? Auf dem Mobile World Congress wurden schon die ersten neuen Modelle von großen und kleinen Herstellern vorgestellt. Und wir verleihen heute in der neuen Folge von Übermorgen die, Trommelwirbel, Smartphone Oscars. Außerdem sprechen wir über Flugtaxis, die im Sommer schon durch Paris fliegen könnten, Li-Fi, dem WLAN aus der Lampe und über KI-Sensoren, die alte Heizungen wieder fit zum Energiesparen machen. Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Wenn es um Smartphones geht, dann ist Timo Brauer aus dem Inside Digital Team der Ansprechpartner. Hey Timo.
Hallo.
In unserer Folge zum MWC, dem Mobile World Congress in Barcelona, da hast du schon gesagt, dass du ein paar Smartphones aus Spanien mitbringen willst und du hast sie ja auch mitgebracht. Hast du auch das Smartphone von 2024 mitgebracht?
So, das eine Smartphone ist immer schwierig zu finden, weil das ist nicht, also für mich ist es nicht das Handy, was die beste Kamera hat, okay, oder das schnellste Laden, sondern es ist halt das Handy, was so das beste oder kompletteste Gesamtpaket bietet.
Gibt es denn so eins?
Für mich ist es im Moment das Samsung Galaxy S24 Ultra. Ich finde, es hat vielleicht nicht die beste Kamera auf dem Markt. Es gibt vielleicht welche, die noch kleine Nuancen besser sind, aber es bietet halt für mich das beste Gesamtpaket.
Okay. In unserer MWC-Folge haben wir ja auch schon über ein paar coole Trends gesprochen, zum Beispiel die Faltbarkeit bei Smartphones. Hast du noch Entwicklungen und Trends in dem Bereich auf dem MWC gesehen?
Also im Bereich faltbare Smartphones?
Oder im Bereich Smartphones generell?
Also auf dem MWC die Trends waren hauptsächlich im Bereich Kamera einmal. Da gab es ganz viele Entwicklungen zu sehen. Dann KI, also jeder Hersteller muss irgendwas mit künstlicher Intelligenz machen. Und ja, Falt-Smartphones gab es auch super viele zu sehen. Da war vor allen Dingen der Trend, dass die Preise jetzt günstiger werden davon.
Okay, was ja erstmal nicht schlecht ist. Wie kommt das, dass die Preise günstiger werden?
Vorher, also bis im letzten Jahr, hatte Samsung den Markt ja eigentlich für sich alleine, zumindest in Europa. Mhm. Und hatten auch, glaube ich, einen Marktanteil von über 99% bei den Falt-Smartphones. Und jetzt kommen halt auch andere Hersteller. Ich glaube, der erste war Motorola, die letztes Jahr ihr erstes Falt-Smartphone für Europa vorgestellt haben. Mhm. Und jetzt auf dem MWC waren jede Menge kleinere Hersteller, die man vielleicht von den Marken her gar nicht kennt, die jetzt auch ihre Modelle präsentiert haben, die ein gutes Stück günstiger sind.
Mhm. Faltbarkeit, eine Funktion, gibt es noch andere Innovationen? Ein paar Beispiele, die dieses Jahr im Bereich Smartphone auf uns zukommen?
Ich glaube, am meisten Innovationen werden wir im Bereich KI sehen. Also, dass Hersteller einmal ihre Sprachassistenten mit KI-Unterstützung herausbringen, aber auch, dass die einzelnen Apps alle um KI-Funktionen ergänzt werden.
Was bedeutet das in der Praxis? Also was kann mein Handy dann, rede ich wirklich mit einer KI? Also wie zum Beispiel auch mit Siri oder wird das noch ein bisschen anders laufen?
Also diese Sprachassistenten, die wir jetzt bereits haben, wie zum Beispiel Siri, werden vermutlich dieses Jahr noch Updates erhalten, ja, um halt mit künstlicher Intelligenz ausgestattet zu werden und dann noch mehr zu können oder auf noch komplexere Fragen zu antworten. Mhm. Aber wir sehen auch in immer mehr Apps, wo KI-Funktionen eingebaut werden, zum Beispiel bei der Bildbearbeitung.
Ah, okay. Das heißt, Apps sollten dann auch die Funktionen beinhalten, die aktuell noch auf verschiedenen Plattformen zu finden sind?
Genau. Also zum Beispiel, dass wenn man ein Foto gemacht hat und das Foto ist im Querformat, man hätte das aber gerne hochkant, dann kann die künstliche Intelligenz quasi die fehlenden Teile des Bildes berechnen. Also wenn halt oben dann Himmel ist und unten das Meer oder so, dann könnte die KI das erkennen und halt den Himmel und das Meer quasi vergrößern auf das Format, das man haben möchte.
Gibt es ein paar technische Neuerungen, die wirklich komplett neu sind? Also alle reden ja über KI. Gibt es was, worüber noch niemand redet, was aber auch kommt?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Smartphone an sich ist ja grundsätzlich, ja, zu Ende entwickelt wäre jetzt falsch gesagt, aber es hat sich in den letzten Jahren ja nicht mehr großartig verändert. Das sind dann eher so Kleinigkeiten, die jetzt halt noch besser werden. Also, dass die Kamera noch besser wird, der Akku noch länger hält. Aber ja, also was komplett Neues war jetzt im Bereich Smartphone eigentlich nicht zu sehen.
Gibt es denn was bei der Optik, wenn du sagst, die sehen natürlich auch immer ähnlich aus? Also Ästhetik, Trends, gibt es da auch irgendwas? Also es gab ja durchsichtige Notebooks auf dem MWC. Gibt es auch durchsichtige Smartphones?
Ja, durchsichtige Smartphones gibt es auch. Die kommen von dem neuen Hersteller Nothing. Also den gibt es seit, glaube ich, 2 Jahren jetzt auf dem Markt. Und der hat sich so ein bisschen zum Stilelement gemacht, die Smartphones, also durchsichtig wäre jetzt übertrieben darzustellen, ja, dargestellt, aber dass sie zumindest eine durchsichtige Rückseite haben und man so ein bisschen in das Innenleben gucken kann.
Cool.
Ist natürlich dann auch schön gestaltet und nicht das wirkliche Innenleben, aber es sieht halt auf jeden Fall interessant aus und ist ein Hingucker.
Wir hatten ja den Trend, dass Smartphones immer größer wurden. Also immer wenn irgendwie neue Hersteller dann Telefon 11, 12, 13, 14, 15 rausbrachte, ging es halt immer länger und wurde immer höher und größer. Ist das auch weiterhin ein Trend, dass Smartphones größer werden oder werden die kleiner? Ich meine, Faltbarkeit haben wir jetzt ja schon, dadurch wird es ein bisschen kleiner, aber gibt es noch andere optische Trends?
Ich glaube, bei der Größe haben sich die Hersteller jetzt eigentlich so auf dieses 6,7, 6,8 Zoll geeinigt. Viel größer wird es auch, glaube ich, nicht mehr, weil dann wäre man im Bereich Tablet. Und viel kleiner auch nicht mehr. Es gibt zwar immer ein paar Leute, die nach kleineren Smartphones rufen, aber das ist vermutlich ist es eine kleine Minderheit, die zwar relativ laut ihre Meinung kundtut, aber es wird halt nicht nachgefragt, weil man sieht es ja bei Herstellern, die es versucht haben, kleine Smartphones rauszubringen, wie Apple mit dem iPhone Mini, was es ja 2 Jahre gab, oder auch Asus mit dem Zenfone, und die jetzt aber alle dazu übergehen, in Zukunft größere Handys auf den Markt zu bringen.
Okay, also es bleibt rechteckig und in dem Style, den wir auch schon gesehen haben jetzt in den letzten Jahren.
Genau, es gibt immer so Trends in der Industrie, sei es mit den Farben, das hat Huawei irgendwann einmal angefangen mit dieser P20-Serie, dass man ein bisschen ausgefallenere Farben macht und vielleicht auch mal einen Farbverlauf im Handy. Das ist mittlerweile eigentlich in der ganzen Branche zu finden. Und auch bei der Form geht es gerade im Moment wieder Richtung eckigere Smartphones, also mit kantigen Rändern. Das sind auch so Trends, ich würde sagen, ist immer noch Apple so die Firma, die das Design so ein bisschen vorgibt. Weil es dauert ja circa 2-3 Jahre, ein Handy zu entwickeln. Und vor 3 Jahren hat Apple das iPhone 12 vorgestellt, was dieses sehr eckige Design hatte. Ja, und in diesem Jahr ist, glaube ich, jedes Flagship, was auf den Markt gekommen ist, hat jetzt dieses eckige Design.
Okay, Aussehen haben wir. Inhalt mit neuen Innovationen wie KI, Kamera haben wir auch. Was glaubst du, was wird denn davon Standard werden und in Zukunft in allen Smartphones dabei bleiben? KI?
Ja, also ich glaube, KI wird definitiv zum Standard werden und es wird vermutlich im nächsten Jahr kein Smartphone mehr geben, was ohne KI-Funktionen kommt. Und ja, auch, dass die Kamera immer besser wird, der Trend wird weitergehen. Das wird man vor allen Dingen bei preiswerteren Smartphones sehen, dass die bessere Kameratechnik von den teureren Handys halt nach und nach auch in den günstigeren Modellen verfügbar ist.
Du hast vorhin gesagt, dass Samsung ja gerade bei den faltbaren Handys den Marktanteil von 99% hatte. Wenn man jetzt mit Leuten über ihre Smartphones spricht, dann ist es ja meistens immer in 2 Lager aufgeteilt. Lager Samsung, Lager Apple. Die vielen Kleinmarken, die es gibt, gibt es die überhaupt oder sind wir wirklich ein Samsung gegen Apple-Land?
Also Samsung und Apple liefern sich ja in Deutschland ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen mit beide so ungefähr 35% Marktanteil. Und der nächstgrößere, also der drittgrößte quasi, ist dann Xiaomi mit ungefähr 10%, würde ich sagen. Und ja, die kleineren Hersteller kommen auf jeden Fall vor. Sie versuchen auf jeden Fall auch Akzente zu setzen und aufzufallen. Und ja, gerade jetzt im letzten Jahr, wo ja viele Hersteller nicht mehr verfügbar waren, wie zum Beispiel Oppo, die ja durch diese Patentstreitigkeiten ihre Smartphones hier nicht verkaufen durften, haben auch kleinere Hersteller große Zuwächse verzeichnen können.
Meinst du, das wird sich weiter positiv für die kleinen Hersteller entwickeln, dass die mehr abgenommen werden?
Das ist schwierig zu sagen, aber ich denke schon, dass man auch jetzt als kleiner Hersteller in Deutschland durchaus noch Chancen hat, größer zu werden und sich durchzusetzen.
In welchem Team spielst du eigentlich mit deinem Smartphone? Was hast du für eins?
Oh, ich spiele quasi auf beiden Seiten. Also ich habe in der einen Tasche ein iPhone und in der anderen Tasche ein Samsung-Handy.
Okay, das musst du mir erklären, weil ich habe von dir nur eine Nummer im Handy gespeichert.
Ah, man kann bei O2 bis zu 3 SIM-Karten mit derselben Telefonnummer. Also wenn du mich anrufst, dann klingeln beide Handys.
Für welche Funktion nutzt du die dann? Wie teilst du das auf? Oder gehst du an beide gleichzeitig ran? Das finde ich auch interessant.
Ich nutze eigentlich schon beide. Ich habe auch dieselben Apps eigentlich auf beiden installiert. Das ist auch hauptsächlich für die Arbeit, da ich ja auch Smartphones teste und dass ich halt auch immer bei Android das Referenzmodell quasi selber eben besitze und vergleichen kann, auch wenn ich Apps ausprobiere, wenn ich andere Produkte wie Saugroboter teste, dass ich dann die App nicht nur auf dem iPhone oder nur auf Android teste, sondern halt mit beidem ausprobieren kann.
Okay, und dann hast du meistens noch ein drittes Handy dabei für das, was du gerade testest.
Ganz genau.
Welches ist das gerade?
Das ist im Moment das Nothing Phone 2A.
Hat das auch eine durchsichtige Rückseite?
Genau.
Wenn ihr dazu was lesen wollt, wie das aussieht, dann geht mal in den Shownotes vorbei. Da haben wir auch Links zu allen Smartphones und allen Themen, über die wir heute sprechen, verlinkt. Verändert uns eigentlich diese neue Technologie? Treibt diese Digitalisierung uns auch irgendwie in verschiedenen Lebensbereichen voran, wenn wir mit unseren Smartphones immer mehr Funktionen freischalten?
Also die Smartphones haben unser Leben eigentlich schon maßgeblich verändert, dass man überall online ist, immer etwas googeln kann. Und man sieht es ja auch, wenn man in der Bahn sitzt, dass bestimmt die Hälfte der Leute gerade auf ihr Smartphone gucken.
Ja, wir haben auch keine Kamera oder die wenigsten haben noch professionelle Kameras, sondern eben dafür nutzen sie das Smartphone. KI wird das auch nochmal vorwärts treiben, glaubst du, oder?
Das muss ich noch zeigen, je nachdem, wie das angenommen wird. Also klar, KI wird es in den ganzen Apps dann geben. Ja, aber inwiefern sich dann dadurch die Nutzung komplett ändern wird, das muss ich noch zeigen.
Wir haben jetzt so viel über neue Smartphones gesprochen. Wo liegen die eigentlich preislich? Du hast gesagt, viele werden günstiger werden. Hat sich das Preis-Leistungs-Verhältnis dann sehr positiv entwickelt?
Also das günstiger werden ist im High-End-Bereich leider nicht so. Also es ist eher so, dass die preiswerten Handys, also preiswert ist im Bereich von 300 bis 500 Euro, dass die besser werden. Mhm. Aber im High-End-Bereich geht es eigentlich mit den Preisen immer nach oben. Also das neue Xiaomi 14 Ultra zum Beispiel, was jetzt auf dem MWC vorgestellt wurde, das kostet 1.500 Euro. Und auch Samsung nimmt für sein Top-Modell, also das S24 Ultra, 1.450 Euro.
Ist das den Preis wert?
Das ist eine gute Frage. Also das hängt davon ab, was man von seinem Smartphone erwartet. Ich würde sagen, dass für 90% der Nutzer ein Smartphone für 300 bis 500 Euro komplett ausreichend ist. Das ist dann eher so ein Luxusding, wenn man eben die beste Kamera haben möchte zum Beispiel.
Okay, das heißt, dort geht es dann auf bestimmte Funktionen, bestimmte Zielgruppen, die mit diesen Smartphones angesprochen werden?
Genau, also am meisten würde ich sagen, merkt man den Preisunterschied wirklich bei der Kamera.
Das heißt, da gibt es in verschiedenen Budgets, aber auch in jedem Budget was Passendes?
Genau, also eigentlich würde ich sagen, es geht bei um die 200 Euro los. Da muss man dann allerdings noch sehr auswählen, was einem wichtig ist. Also legt man Wert auf eine Kamera, Akkulaufzeit, schnelles Laden, mehr Leistung. So das ist, also muss man da sehr selektieren, was einem wichtig ist. Und das ist bei teureren Modellen dann nicht mehr so. Also bei 400, 500 Euro bekommt man schon Handys, die ein gutes Gesamtpaket bieten.
Wie man das am besten auswählt, wir wollen nämlich gleich unsere Smartphone-Oscars für 2024 in verschiedenen Kategorien verleihen. Eine Kategorie, die wir dann gleich ansprechen werden, ist nämlich auch Nachhaltigkeit. Wie berücksichtigen denn neue Smartphones Nachhaltigkeitsaspekte und auch das Thema Umweltbewusstsein?
Also die Hersteller betonen immer mehr, dass sie in ihren Smartphones recycelte Materialien benutzen, also recycelten Kunststoff, meistens aus dem Meer gefischt dann von diversen Kampagnen, oder recyceltes Aluminium. Mhm. Und die Hersteller legen auch größeren Wert darauf, dass man die Smartphones leichter reparieren kann. Also zumindest jetzt nicht durch den Nutzer selber unbedingt, sondern dass man sie halt im Geschäft reparieren lassen kann. Ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel bei Apple, mit dem die ab dem iPhone 14 das Innengehäuse, also das Innenleben quasi so umgebaut haben, dass man bei einem Akkutausch nur noch die Rückseite öffnen muss mit zwei Schrauben und nicht mehr das komplette Display herausnehmen muss.
War ja auch lange überfällig, weil ehrlich gesagt, manchmal ist eine Reparatur schon so teuer, dass man sich ein neues Smartphone kaufen könnte, was ja aus Nachhaltigkeitsperspektive völlig daneben ist.
Genau, und das ist so ein Ding, was bei den teureren Handys jetzt zum Glück sich verbessert hat. Also sowohl bei Apple, bei Samsung, bei Google. Die Smartphones bekommen alle jetzt mittlerweile für 6 bis 7 Jahre Software-Updates. Und ein Akkutausch ist für um 100 Euro ungefähr zu haben. Das heißt, man kann ein Smartphone mühelos 2-3 Jahre benutzen, dann den Akku tauschen lassen und das dann nochmal weitere 2 Jahre benutzen.
Wenn du jetzt als absoluter Smartphone-Experte Leute berätst für ihr neues Smartphone, wie gehst du da vor? Wie leitest du die Leute an, um das perfekte Smartphone für sich selbst zu finden?
Also die erste Frage ist meistens, welches Smartphone sie aktuell besitzen, um mal herauszufinden, ja, auf welcher Plattform sind sie unterwegs. Man muss ja nicht unbedingt den Hersteller wechseln. Gerade wenn jetzt jemand weniger technisch versiert ist, ist es vielleicht einfacher, beim selben Hersteller oder einem vergleichbaren Hersteller zu bleiben. Und die nächste Frage wäre dann einmal nach dem Budget natürlich und ja, was der Person am wichtigsten ist.
Das heißt von Kamera bis hin zu Speicherplatz, bis hin zu den Funktionen, die Handys mitbringen?
Ganz genau.
Ich habe vorhin schon kurz nachgefragt nach Techniken und Trends, die noch nicht vorgestellt wurden. Aber vielleicht gibt es ja in deiner Zukunftsvorstellung etwas, woran Smartphone- oder Smartphone-Hersteller noch arbeiten könnten. Also nach KI wird es ja weitere Trends geben, die in Smartphones verbaut werden. Hast du schon eine Vorstellung, was das sein könnte? Was Smartphones vielleicht irgendwann in der Zukunft noch können, könnten?
Oh, das ist wirklich schwierig zu sagen. Also nach KI bahnt sich jetzt nicht wirklich so ein, also das ultimative Zukunftsszenario an. Manche sagen zwar, dass VR- oder AR-Brillen das Smartphone langfristig ersetzen können. Das sehe ich allerdings im Moment noch nicht so kommen. Mhm. Gerade weil es ja auch um die Eingabe geht, dass man zum Beispiel auch wenn eine AR-Brille alles kann, was ein Smartphone kann, ist es halt immer noch einfacher, auf dem Smartphone zu tippen, als mit der Brille zu sprechen, gerade wenn man sich in der Öffentlichkeit befindet.
Mhm. Bevor wir zu unseren Handy-Oscars 2024 rübergehen, was war eigentlich dein erstes Handy?
Oh, wenn das jetzt jemand der Hörer kennt, dann wäre ich sehr beeindruckt. Das war ein XDR Comet oder Komet. Das ist von, also die Handys waren von O2, wurden glaube ich von HTC gebaut, mhm, von O2 verkauft und mit Windows Phone 7 ausgestattet.
Ich habe gar keine Ahnung, wie das aussieht. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung.
Also das ist das erste Smartphone, das erste Tastenhandy, weiß ich gar nicht mehr genau, was da wirklich mein allererstes war.
Wenn ihr jetzt denkt, also eine Übersicht mit den besten Kameras, den besten Preis-Leistungs-Verhältnis, das hätte ich gerne, dann kommen wir jetzt in den Favoriten zusammen mit Timo zu unseren Insight Digital Smartphone Oscars. Wir haben 5 Kategorien rausgesucht und stellen euch jetzt mal unsere Favoriten vor. Timo, du hältst die Laudatio. Die Kategorie ist beste Kamera-Performance.
Also die beste Kamera in einem Smartphone geht jetzt nach, ich glaube, fast einem Jahr nach Marktstart eigentlich immer noch an das Huawei P60 Pro. Mhm. Das hat mir im Kameratest unglaublich gut gefallen, hat richtig coole Fotos gemacht. Es hat halt allerdings ein großes Problem, es hat in Deutschland keinen Play Store. Das heißt, man kommt schwierig an Apps, was bei Huawei leider ein Problem ist aufgrund des Embargos.
Gibt es vielleicht für einen zweiten Platz, der nah dran ist?
Das hängt ein bisschen davon ab, was einem bei der Kamera am wichtigsten ist. Ich glaube, wenn man den besten Allrounder möchte, wäre es das iPhone 15 Pro Max. Hm. Das hat eine Kamera, die in allen Situationen gute Fotos macht, schöne Porträts mit realistischen Farben und vor allen Dingen auch im Videobereich sehr stark ist. Das ist nämlich der Bereich, wo die meisten Android-Smartphones Schwierigkeiten haben. Und wenn man jetzt sagt, Video spielt für mich gar keine Rolle, mir kommt es wirklich nur auf die Fotoqualität an, dann wäre das Google Pixel 8 Pro auch eine gute Wahl.
Kommen wir zur nächsten Kategorie. Leistungsstärkstes Smartphone.
Auf dem Papier oder im Benchmark-Test ist das leistungsstärkste Smartphone im Moment das Red Magic 9 Pro. Das ist ein Gaming-Smartphone, was man auch hier in Deutschland kaufen kann. Mhm. Jedoch ist die Leistung in den vergangenen Jahren eigentlich immer unwichtiger geworden. Also die meisten Nutzer würden es gar nicht unbedingt merken, wenn jetzt in ihrem Smartphone ein Chip steckt, der vielleicht 2 Jahre alt ist. Weil die Leistung heutzutage ja für eigentlich alle normalen Aufgaben vollkommen ausreicht.
Das wird zu Ende entwickelt quasi.
Genau, und außerdem setzen auch eigentlich fast alle aktuellen Top-Smartphones auf denselben Prozessor, also den Snapdragon 8 Gen 3. Das heißt, es gibt dann eher kleinere Unterschiede, wie viel Arbeitsspeicher eingebaut ist oder wie gut die Kühlung in dem Smartphone ist.
Was ist denn eigentlich ein Gaming-Smartphone?
Das ist ein Smartphone, was sich speziell an die Bedürfnisse von Gamern richtet, also eine möglichst gute Kühlung hat, teilweise sogar mit einem echten Lüfter drin, besonders reaktionsschnelles, großes Display und ja, dafür vielleicht andere Sachen vernachlässigt, also weniger Wert zum Beispiel auf die Kamera legt, aber dafür dann vielleicht noch Schultertasten einbaut, wie bei einem Controller oder einfach smarte Extras hat, wie ein Ladekabel, was um 90 Grad abgewinkelt ist, damit man das Handy halt benutzen kann, darauf zocken kann, während das auflädt.
Kategorie Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.
Bei der Nachhaltigkeit würde ich den Oscar an das Samsung Galaxy S24 oder also die ganze Serie aus allen 3 Modellen verleihen, weil sie eben 7 Jahre Software-Updates bekommen und Samsung auch in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie diese Updates auch wirklich wie versprochen ausliefern und es da ja bis jetzt keine Probleme gab.
Mhm. Das heißt, bei regelmäßigen Software-Updates haben wir 7 Jahre auf jeden Fall schon mal auch die Sicherheit, dass das Smartphone 7 Jahre lang weiterhin auch sicher bleiben wird, falls da irgendwelche Neuerungen hinzukommen. Was passiert denn, wenn sich an der Hardware, wenn es da Schäden gibt? Gibt es auch dort nachhaltige Lösungen?
Da sollte man auch gucken, bei welchem Hersteller man kauft. Vielleicht einfach ein guter Tipp ist, vor dem Kauf einfach mal beim Hersteller zu schauen und so zu tun, als hätte man das Handy schon und würde gerne den Akku tauschen lassen zum Beispiel oder das Display. Und ja, schauen immer, wie lange dauert das, wie teuer ist das oder auch wie kompliziert ist das. So viele Hersteller, ja, zumindest einige Hersteller haben ja mittlerweile auch Stores, wo man hingehen kann, das Handy abgeben kann und dann 2 Stunden später wieder mitnimmt und nicht mehrere Tage darauf verzichten muss.
Und bei unserem Oscar-Gewinner, dem Samsung Galaxy S24, bei der Serie geht das besonders gut?
Ja, also Samsung hat sogenannte Repair-Mobile, zu denen man auch hingehen kann und den Akku tauschen lassen kann. kostet bei Samsung um die 80 Euro und ist dann ja vor Ort innerhalb von wenigen Minuten bis Stunden erledigt oder halt mit einschicken.
Ich weiß, dass es ja in diesem Bereich auch eigene Smartphone-Hersteller gibt, die eben ganz besonders über Nachhaltigkeit auf den Markt gekommen sind. Gibt es da auch ein Telefon, was für dich an das Samsung Galaxy S24 rankommt oder ebenfalls diesen Oscar verdient hätte?
Also wenn man sein Smartphone wirklich selbst auseinanderbauen möchte, selbst Sachen tauschen möchte, ist, glaube ich, das Fairphone im Moment das einzige Smartphone, womit man das so wirklich machen kann.
Mhm.
Allerdings eine andere faire Alternative für die Umwelt wäre auch, zu einem wiederaufbereiteten oder gebrauchten Smartphone zu greifen.
Stimmt.
Da gibt es mittlerweile auch sehr viele Hersteller, wie zum Beispiel Gomibo, die gebrauchte Smartphones anbieten, die dann auch geprüft wurden, wo der Akku schon getauscht wurde, die man auch problemlos noch mehrere Jahre lang benutzen kann.
Kategorie 4, der Akkukönig.
Den Akkukönig teilen sich zwei Smartphones.
Mhm.
Das ist einmal das iPhone 15 Plus und das von Asus, das ROG Phone 7. Ja, die beiden Handys waren in unseren Akkutests die mit der allerlängsten Laufzeit.
Wie lange sprechen wir hier? Also du hattest beide in den Taschen, neben deinem Samsung und deinem Apple-Telefon. Und wie lange haben die durchgehalten?
Also es sind beide Smartphones, wo man ohne Probleme, wenn man jetzt nicht den ganzen Tag am Videos filmen ist, schafft man ohne Probleme 2 Tage damit.
Okay, was ja für Smartphones wirklich schon lang ist, wenn ich es vergleiche mit meinem ersten Telefon, einem alten Nokia, ist das gar nichts.
Das hängt immer davon ab, was man macht. Also wenn man jetzt auf einem aktuellen Smartphone die Displayhelligkeit stark runterdreht und den Mobilfunk ausschaltet und das Smartphone nur benutzt zum Telefonieren oder SMS schreiben, dann kommt man auch mit aktuellen Smartphones zumindest 1-2 Wochen hin. Aber an die Laufzeit von dem Nokia kommt man, glaube ich, trotzdem nicht dran.
Nee, wird auch nie wieder was drankommen wahrscheinlich. Kategorie 5, unsere letzte Kategorie. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Hier wären wir jetzt in dem Bereich, wo man jetzt eigentlich beraten müsste, also was demjenigen beim Kauf eines Smartphones am wichtigsten ist.
Mhm.
Wenn ich jetzt jedoch nichts über die Person weiß und einfach ein quasi Smartphone mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, was nicht zu teuer ist, empfehlen würde, dann wäre es das Samsung Galaxy A54.
Mhm.
Das bietet in der Mittelklasse für ungefähr, also für einen Preis von 300 bis 400 Euro eigentlich ein schönes Gesamtpaket. Und kommt eben auch, wie bei Samsung üblich, mit einem Update-Versprechen von, ich glaube, 4 Jahren daher.
Gibt es da auch einen Runner-Up? Einen nahen Platz 2?
Ja, da würde ich das Redmi Note 13 Pro Plus empfehlen. Langer Name für ein Smartphone.
Das stimmt.
Aber das ist man von Xiaomi ein bisschen gewöhnt, dass die Namen relativ lang sind. Aber das hatte ich neulich im Test und ist in einigen Bereichen, also eigentlich in vielen Bereichen, dem Samsung technisch überlegen. Also es hat eine bessere Kamera. Es hat auch mehr Leistung und hat im Alltag auch wirklich Spaß gemacht.
Mhm.
Einziger Nachteil bei Xiaomi sind die Software-Updates. Hier hat der Hersteller noch Nachholbedarf und muss halt erst beweisen, dass er die versprochenen Updates auch so einhalten kann.
Hm. Wenn ihr die Folge jetzt gerade auf dem Smartphone hört, dann schaut doch auch mal drauf. Da gibt es jetzt gleich eine Umfrage, wo ihr auch anklicken könnt, welchen Smartphone-Oscar ihr verleihen würdet. Und alle Smartphones und eine Datenbank, in der ihr auch selbst Handys vergleichen könnt, das findet ihr alles in den Shownotes. Und sag mal, Timo, gibt es eigentlich auch, wenn wir jetzt die Oscars verliehen haben, so eine goldene Himbeere oder so einen goldenen Vollpfosten für ein Smartphone?
Das ist in den letzten Jahren eigentlich zunehmend schwieriger geworden, weil so ein richtig schlechtes Smartphone zu finden, ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Also mittlerweile bietet eigentlich jedes Smartphone zumindest solide Grundausstattung und es ist halt höchstens zu teuer. Aber wirklich schlecht hat man in letzter Zeit zum Glück gar nicht mehr erlebt.
Was ja für Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal ja eine positive Meldung ist, wenn sie nicht zu viel Geld aus dem Fenster werfen.
Auf jeden Fall.
Zukunftsrausch.
Stellt euch vor, es ist Sommer, 30 Grad in Frankreichs Hauptstadt Paris, sind die Olympischen Spiele. Alle Straßen sind natürlich brechend voll, aber euch interessiert das nicht, denn ihr fliegt mit einem Flugtaxi direkt drüber hinweg. Hier im Zukunftsrausch blicken wir auf das, was noch kommt. Und wenn es nach dem Flugtaxi-Hersteller Velocopter aus Deutschland geht, dann gibt's im Sommer genau das, Taxis, die fliegen können. Der Hersteller darf seit kurzem seine Flugzeuge, die aussehen wie futuristische weiße Mini-Hubschrauber, in Serie produzieren. Jetzt fehlt nur noch eine Musterzulassung und die Flugtaxis könnten auch ausgeliefert werden. Diese Zulassung, die gibt es zwar noch nicht, aber trotzdem glaubt Volocopter, dass die Flugtaxis bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer an den Start gehen werden. Welche Reaktionen gibt es aus Paris? eher kritische. Der Stadtrat findet die Idee, Zitat, absurd und noch dazu umwelttechnisch fragwürdig. Im Taxi kann neben dem Piloten nämlich immer nur eine Person mitfliegen. Und der Stromverbrauch ist auch noch recht hoch. Und ja, ganz viele rechtliche Fragen wären auch noch offen. Politisch also problematisch. Technisch gesehen gibt's da weniger Probleme, denn Volocopter hat schon viele Testflüge gemacht. Ziemlich erfolgreich. Also ich bin gespannt, bis zu den Olympischen Spielen im Sommer ist es ja nicht mehr so lang. Im Juli wissen wir spätestens mehr.
Tech-Check.
Kennt ihr schon WLAN aus der Lampe? Li-Fi. Li-Fi steht für Light Fidelity, also auf Deutsch Wiedergabe durch Licht. Daten werden bei Li-Fi über Lichtsignale weitergegeben. Wie genau das geht? Durch Licht-Morse-Zeichen eigentlich. In der speziellen Li-Fi-Lampe sind LEDs, die super schnell an- und ausgehen und so dann ein Signal erzeugen, das dann wiederum Daten überträgt. Das An- und Ausschalten ist übrigens nicht für uns sichtbar. Für uns leuchtet da einfach nur eine Lampe. Was ist der Vorteil, wenn wir eigentlich ja doch schon WLAN haben? Li-Fi ist, haltet euch fest, 100-mal schneller. Daten werden also viel schneller, effizienter und sicherer übertragen. Der Nachteil, wenn etwas zwischen Lampe und Empfänger steht, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Aber es gibt jetzt eine Idee. Der Erfinder von Li-Fi, Forscher Harald Haas, war auch auf dem MWC, dem Mobile World Congress in Barcelona, und hat dort Router und Verteiler vorgestellt, mit denen Li-Fi das herkömmliche WLAN erweitern könnte. Also eine Kombination aus WLAN und Li-Fi. Dass das funktioniert, wurde auf dem MWC auch schon gezeigt. Und es ist auch realistisch, dass in den nächsten Jahren WLAN per Lampe bei uns in die Häuser kommt.
Freu dich auf morgen.
Die gute Nachricht zum Schluss kommt heute aus Mannheim. Dort stellt eine Firma, die Paul Tech AG, Sensoren und Ventile her, auch für alte Heizungen. Egal welche Heizungen übrigens, Öl, Gas, Wärmepumpe. Und zwar, die funktionieren mit künstlicher Intelligenz. Also die Sensoren und Ventile. Dort drin ist nämlich eine KI. Die analysiert, wie die Heizung genutzt wird, bei welchem Wetter wie geheizt wird. Und die KI prognostiziert dann auch mit Wetterdaten, wie viel geheizt werden soll. In einer Pilotanlage mit fast 400 Wohnungen wurde das schon getestet. Und das Ergebnis? 15-25% Energie kann gespart werden. Auch bei richtig alten Heizungen. Das wäre doch was für morgen. Und bei Timo Brauer von Inside Digital, unserem Smartphone-Experten, habe ich auch nochmal nachgefragt. Worauf freust du dich?
Ich freue mich auf morgen, weil ich gespannt bin, wie sich das mit AR und VR in nächster Zeit weiterentwickeln wird und ob wir dann in Zukunft alle so eine Brille neben dem Smartphone tragen werden.
Und ich freue mich, wenn wir dann auch mal irgendwann eine VR-Folge machen. Da habe ich nämlich Lust, ganz viel selber auszuprobieren. Vielleicht laufe ich dann auch mal eine Woche lang mit so einer VR-Brille rum. Das finde ich richtig gut. Naja, egal. Die nächste Folge von übermorgen, die gibt's schon in 2 Wochen. Und wenn ihr vielleicht auch mal Themenvorschläge habt, dann schreibt uns doch bei podcast@insight.digital. Und bis dahin, freu dich auf morgen.